Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Der Impfstoff aus dem Hause AstraZeneca kommt nicht aus den Schlagzeilen. Am Dienstagvormittag hatten die Berliner Kliniken Charité und Vivantes ja schon mitgeteilt, dass sie die Impfung von unter 55-jährigen Frauen mit eben diesem Impfstoff aussetzen. Wenig später hat der Senat nachgezogen, keine AstraZeneca-Impfungen mehr für alle unter 60 in Berlin. Und die Hauptstadt ist mittlerweile nicht das einzige Bundesland, das so verfährt. Es berichtet Thorsten Gabriel aus unserer landespolitischen Redaktion.
Die Termine in den Berliner Impfzentren, die den Wirkstoff des Herstellers AstraZeneca verwenden, sind abgesagt. Nicht nur für Frauen unter 55, sondern erstmal für alle unter 60. Eine Entscheidung, die Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi auf der Fahrt zur Pressekonferenz gemeinsam mit ihrem Staatssekretär traf, wie sie erklärte. Eine Notbremse der anderen Art sozusagen.
Vorsichtshalber haben wir das geschlechtsunabhängig gemacht, also das Impfen in Impfzentren eingestellt, in den Krankenhäusern und auch in den Arztpraxen.
Das Nachbarland Brandenburg schloss sich der Berliner Entscheidung kurz darauf an. Für die Berliner Gesundheitssenatoren war es am Mittag einerseits eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denn in Berlin gibt es bislang keinerlei Fälle von schweren Nebenwirkungen mit Thrombosen nach AstraZeneca-Impfungen. Zum anderen aber nimmt Berlin damit eine erwartete Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorweg. Die dürfte, wie man hört, genau das enthalten, was Berlin nun beschlossen hat. Allerdings könnte ein Impfen von unter 60-Jährigen mit AstraZeneca nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung möglich bleiben, wie es hieß. Offen ist auch, was mit denjenigen geschieht, die bereits ihre Erstimpfung mit dem Wirkstoff erhalten haben. Die Ständige Impfkommission will dies bis Ende April untersuchen und dann entscheiden. Für die Berliner Gesundheitssenatorin ist wichtig:
Alle, die eine Erstimpfung hatten und eben keine Nebenwirkungen haben, haben einen sehr, sehr guten Impfschutz. Also dieser Impfstoff sichert, dass man eben keine schweren Krankheitsverläufe hat.
Sie sieht Berlin außerdem auch beim Impfen insgesamt auf einem guten Weg. Dass nicht wild drauf losgeimpft wurde, sei eine gute Entscheidung gewesen. Zwar liege Berlin mit seinen Infektionszahlen über dem Bundesdurchschnitt, bei den Älteren aber deutlich darunter. Bei den über 90-Jährigen beispielsweise 50% unter dem Bundesdurchschnitt.
Das heißt, dieses gezielte Impfen der Älteren ist uns wirklich sehr gut gelungen. Anders ist das nicht zu erklären, dass wir im Bundesvergleich eine deutlich geringere Inzidenz bei den über 90-Jährigen und über 80-Jährigen haben, obwohl unsere Gesamtinzidenz über Bundesdurchschnitt liegt.
Da die Infektionszahlen aber weiter quasi ungebremst und unkontrolliert stiegen, appellierte Kaleitschi erneut, Kontakte auch über Ostern auf ein Minimum zu reduzieren. Der Senat werde über weitere Beschränkungen noch einmal beraten.
Soweit Berlin. In der Potsdamer Staatskanzlei hat das Regierungskabinett die neuen Corona-Regeln für Brandenburg bekannt gegeben. Kurz gesagt, an Ostern soll abends draußen Ruhe sein und an Lockerungen ist im Moment überhaupt nicht zu denken. Die Einzelheiten von unserem landespolitischen Reporter in Potsdam, das ist Oliver Schosch.
Es wäre so schön gewesen. Brandenburg startet nun die Corona-Kontaktverfolgung auch elektronisch mit der Luca-Smartphone-App und dadurch sollten Modellprojekte für Lockerungen möglich werden in den Bereichen Kultur, Tourismus und Sport. Doch daraus wird erstmal nichts, so Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Aus meiner Sicht das falsche Signal innerhalb der letzten 2 Wochen ist der Inzidenzwert landesweit von 79,9 auf mittlerweile 145,5 gestiegen.
Dieser hohe Wert in Brandenburg habe die Regierung veranlasst, eine nächtliche Ausgangssperre über Ostern zu verhängen. Sie gilt von Gründonnerstag, 1. April bis Ostermontag, 5. April.
In der Zeit von 22 bis 5 Uhr. Und der Zweck ist es hier, dass zu verhindern, was wir im Land leider immer wieder von einigen wenigen erleben, dass nämlich privat auch sich mehrere Menschen treffen, als eigentlich zugelassen und ausgelassen gefeiert wird.
Private Treffen sind mit bis zu 5 Personen aus 2 Haushalten erlaubt, mit beliebig vielen Kindern unter 14 Jahren. Ein wichtiges Ziel sei es, Corona-Infektionen am Arbeitsplatz einzudämmen, so Woidke.
Wir haben daher entschieden, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Brandenburg sicherstellen müssen, dass den Beschäftigten die Möglichkeit gegeben wird, wenigstens einen Corona-Test in der Woche machen zu können.
Durch das Voranschreiten der Impfkampagne gibt es immerhin eine Lockerung für Brandenburger Pflegeeinrichtungen. Hier können die Bewohner künftig beliebig viele Besucher empfangen, wenn 75% der Bewohner in der Einrichtung seit mindestens 2 Wochen den vollen Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten haben.
In den Schulen sollen ja Schüler und Lehrer durch Abstand zu Hygieneregeln vor Corona-Infektionen geschützt werden, überdies durch regelmäßiges Lüften der Klassenräume. Das gilt auch für Berlin. Politisch diskutiert wird allerdings, ob die Schulen zudem mehr Luftreinigungsgeräte benötigen. Kirsten Buchmann hat den Bericht dazu.
4.000 Luftreinigungsgeräte für 16.000 Schulklassen. Sebastian Czaja, FDP-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, ist damit nicht zufrieden.
Deshalb erwarten wir vom Senat jetzt mehr Tempo, größere Bestellungen, und das Ziel sollte sein, in jedem Klassenraum einen solchen Luftfilter zu haben.
Danach sieht es momentan nicht aus. Der Senat beschafft Luftreinigungsgeräte für Schulen in 2 Tranchen. Die Lieferung aus der ersten Bestellung mit knapp 1.300 Geräten ist laut der Bildungsverwaltung größtenteils abgeschlossen. Von der zweiten Bestellung im Umfang von rund 2.700 Geräten ist rund ein Drittel ausgeliefert. Aufgeteilt werden die Gelder für die Geräte nach der Schülerzahl. Die meisten gehen an die zentral verwalteten und beruflichen Schulen. Unter den Bezirken bekommt Pankow den größten Anteil. Alle Klassenräume mit Luftreinigungsgeräten auszustatten, ist der Bildungsverwaltung zufolge aber nicht geplant. Denn Lüften sei das beste Mittel, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Die Bildungsexpertin der Linken, Regina Kittler, findet, Luftreinigungsgeräte müssten in Räumen eingesetzt werden, wo Lüften nicht möglich ist.
Da wäre es für mich auch wirklich zwingend notwendig, dass wir ein Lüftungsgerät haben, aber überall sonst, wo wir Fenster haben und Stoßlüftung möglich ist das, glaube ich, die Priorität.
Der Vorsitzende des Landeselternausschusses Norman Heise mahnt, wenn der Senat noch weitere Lüftungsgeräte für zusätzliche Räume bestelle, auf die Wirksamkeit und die Lautstärke der Geräte zu achten.
Denn das ist tatsächlich etwas, was wir in der zweiten Runde wahrgenommen haben, dass Geräte beschafft werden, die einfach tatsächlich zu laut sind und dass hier die Gefahr besteht, dass sie dann eben drunter geregelt werden, in einer erträglichen Lautstärke, dann aber nicht mehr die gleiche Wirksamkeit erzielen.
Die Diskussion um die Wirksamkeit entzündet sich vor allem wegen der neuen, hoch ansteckenden Virusmutationen. Womöglich müsste wegen dieser Situation sogar die Unterrichtszeit weiter reduziert werden, sagt die Politikerin Regina Kittler mit Blick auf Erkenntnisse des TU-Forschers Martin Kriegel.
Also auch Lüften und Luftfilter eigentlich nicht helfen in dem Zusammenhang. Also der sagt wirklich 2 Stunden und dann ist Schluss, dann müssen die raus aus dem Raum und können den erst am nächsten Tag wieder nutzen.
Eine weitere Sorge also für Schulen, wenn es um ihren Unterricht nach den Osterferien geht.
Die Ansiedlung des Elektroautobauers Tesla im brandenburgischen Grünheide könnte zehntausende Menschen nach Berlin und Brandenburg locken. Auch viele neue Unternehmen werden erwartet. Nur wo sollen die alle unterkommen? Dazu haben die Kommunen vor Ort und die Länder Brandenburg und Berlin ein Konzept vorgestellt, Corona-konform auf einer Online-Konferenz, die RBB-Reporter Philipp Barnsdorf begleitet hat.
Die Zahlen sind gigantisch. Schon die Fabrik, wie sie derzeit gebaut wird, könnte mehr als 10.000 Menschen nach Berlin und Brandenburg locken. Wenn Tesla sein Werk noch ausbaut, könnten fast 40.000 Menschen in die Hauptstadtregion ziehen. Angelockt von Jobs bei Tesla und seinen Zulieferern und weiteren Stellen, die frei werden, wenn Tesla regionalen Firmen Mitarbeiter abwirbt. Der brandenburgische Infrastrukturminister Beermann ist dennoch optimistisch.
Das ist auch ein wichtiges Ergebnis dieses Konzepts, dass wir dort Flächen identifiziert haben, die uns auch den Hinweis geben, ja, da ist die Region gut vorbereitet und wir können aber auch über die Zeit weitere Flächen entwickeln und ich denke, da sind wir gut vorbereitet.
Konkret heißt das, dass zwischen dem Berliner Bezirk Treptow-Köpenick und Frankfurt-Oder Gewerbeflächen für neue Firmen auf gut 1.300 Hektar entstehen könnten. Eine Fläche doppelt so groß wie der Müggelsee. Fast genauso groß ist die Fläche, auf der neue Wohnungen entstehen sollen. So könnte etwa Grünheide, wo die Fabrik entsteht, um rund ein Drittel wachsen. Bürgermeister Christiani ist aber wichtig, dass der dörfliche Charakter erhalten bleibt.
Sind das wie eigene kleine bewohnte Gemeindeteile in den jetzigen Ortsteilen, sodass die eigentlichen Strukturen der jetzigen Ortsteile davon kaum berührt sind. Im Gegenteil, sie werden dann wie Oberdorf und Unterdorf, so eine Formulierung. Ungefähr so könnte man sich vorstellen, mit eigenen Versorgungseinrichtungen, aber natürlich auch mit den Möglichkeiten, Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehr und sowas zu errichten.
Möglichst viele Tesla-Mitarbeiter sollen in Grünheide unterkommen, damit in der Umgebung weniger Pendelverkehr entsteht. Am stärksten könnten durch Tesla aber Frankfurt-Oder, Fürstenwalde und Treptow-Köpenick in Berlin wachsen. Auch der dortige Bürgermeister Oliver Igel freut sich über neue Menschen und Unternehmen, aber er hat auch Sorgen.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Regionalverkehr gestärkt wird. Wir setzen uns dafür ein, dass die Entwicklung für den Bau des Regionalbahnhofs Köpenick deutlich beschleunigt wird. Umso früher dieser Regionalbahnhof da ist, umso mehr Menschen können auch aus unserer Region den Weg nach Brandenburg finden und wieder zurück, ohne auf das Auto angewiesen zu sein.
Igel fordert außerdem, dass Berlin und Brandenburg seinen Bezirk und den Brandenburger Kommunen beim Bau von Kitas und Schulen finanziell unter die Arme greifen.
Keine Frage, an diesem Dienstag hat man ja eine erste Ahnung bekommen von Frühling hier bei uns in der Region. Temperaturen um die 20 Grad in der Spitze, das lockt nach draußen in den Garten oder doch zumindest auf den Balkon und Terrasse. Und da wir ja ohnehin über Ostern besser zu Hause bleiben sollen, heißt es, vorher eindecken. Und dann geht das los. Unsere Reporterin Ann-Christine Schenten war unterwegs.
Im Gartencenter am Treptower Park landen Rosmarinen, Tomatenstauden, Geranien und Petunien im Einkaufswagen. Pünktlich zu den warmen Sonnenstrahlen vor Ostern sollen Balkon oder Garten fit gemacht werden.
Ich begrüne meine Terrasse. Also ich suche mir schöne winterharte und bienenfreundliche Pflanzen. Ich habe mich gerade beraten lassen, da hinten gibt es sowas wie Sommerflieder oder so. Das blüht den ganzen Sommer und ist extrem bienenfreundlich und winterhart.
Ein paar Frühblüher, einfach um den Eingangsbereich ein bisschen zu verschönern.
Temperaturen um die 20 Grad sind da zwar verlockend, doch am Wochenende könnte es wieder kalt werden und in den nächsten Wochen auch nochmal frösteln. Aber einige Küchenkräuter können jetzt schon gesetzt werden, sagt Gartenbautechniker Peter Bartos.
Thymian, Salbei, Rosmarin, Lavendel natürlich. Das sind auch alles Kräuter, die einen relativ geringen Wasserbedarf haben, die es also eigentlich lieber mögen, wenn man sie ab und zu mal vergisst und dann eigentlich immer noch sehr, sehr gut funktionieren. Also gerade für einen Laien, der so ein bisschen stiefmütterlich noch mit seinen Pflanzen umgeht und vielleicht nicht so ganz genau hinguckt, sind das bestimmt Dinge, die zu empfehlen sind.
Petersilie und Schnittlauch halten ebenfalls kältere Temperaturen locker aus. Wer lieber Blumen und Ranken beim Wachsen zuschaut, der kann jetzt auch schon mal anfangen, die Blumenkübel von den Überbleibseln des vorigen Jahres zu befreien, sollte aber aufpassen bei der Pflanzenwahl.
Die klassischen Balkonpflanzen, als Beispiel Petunie und ähnliches, die haben natürlich dann das Problem, dass die bei solchen Temperaturen doch noch ganz schön leiden können. Man muss sie dann zumindest schützen.
Der Tipp vom Experten war das im Bericht von Ann-Christine Schenten. Und so war doch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio.
Inforadio Podcast.